gestartet, um erstmal den Mond zu umrunden. Aber was es damit auf sich hat und ja, woher dieses Wettrennen jetzt auf einmal wieder kommt, die Antworten hat für uns Ilka Knigge hier in Unboxing News.
4, 3, 2, 1, Booster Ignition and Liftoff.
Ein Raumschiff mit AstronautInnen an Bord auf dem Weg zum Mond. Das hat es seit 50 Jahren nicht mehr gegeben. Artemis II ist gestartet vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. Mit einem Modul, an dem Annemarie Lohse gearbeitet hat.
Ich bin super stolz darauf, dass wir beteiligt sind. Ohne uns kommt Mann und Frau nicht zum Mond und auch nicht wieder zurück.
In dieser Folge erklärt Annemarie, wie sie jetzt Daten analysiert, um für die AstronautInnen Probleme zu lösen. Und wir klären, warum überhaupt fliegen 4 AstronautInnen einmal rund um den Mond und steigen nicht aus.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News sprechen wir mit Menschen, die nah dran sind an den Nachrichten, die uns täglich erreichen. Und dazu gibt's wichtige Hintergrundinfos. Manche von ihnen sind Tage vorher mit ihren Wohnmobilen angereist, um den besten Platz zu bekommen. Sie haben ihre Spiegelreflexkameras aufgestellt, wollen das festhalten, was seit Jahrzehnten keiner mehr erlebt hat.
I just have emotions running down to my spine.
Es ist 18.35 Uhr in Florida, 0.35 Uhr am Freitagmorgen bei uns, als die orange-weiße Rakete abhebt. Fast 100 Meter ist sie hoch. Es ist der Moment, auf den die Weltraumfans gewartet haben.
The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Jared Isaacman, der Chef der NASA, sagt:
NASA is back in the business of sending astronauts to the moon.
Die US-Raumfahrtbehörde ist wieder im Geschäft. Aber nicht nur sie. Auch WissenschaftlerInnen aus Italien und Deutschland haben am sogenannten ESM mitgebaut, dem Europäischen Service-Modul, einem Teil des Raumschiffs. Eine von ihnen ist Raumfahrtingenieurin Annemarie Lohse. Annemarie, wie hast du den Start verfolgt?
Ich war gestern in Bremen. Wir hatten ein Event am Standort mit dem Team, was am ESM gebaut hat. Wir haben den NASA-Livestream verfolgt und für uns war so der Punkt, als die Solarpaneele ausgeklappt wurden, wo klar war, okay, der erste kritische Schritt fürs ESM ist gemacht. Wir liefern jetzt Strom und jetzt haben wir den Launch erfolgreich überstanden.
Ja, wie fühlt sich das an, dass so eine Kapsel, an der du gearbeitet hast, jetzt auf dem Weg zum Mond ist?
Es ist absolut surreal. Ich arbeite seit 7 Jahren für das Projekt und habe mit ESM 2, mit dem Lebenserhaltungssystem, begonnen. Und jetzt endlich fliegt es nach oben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich die einzelnen Hardware-Teile bei mir auf dem Tisch hatte und inspiziert habe. Und jetzt ist das Ganze hunderte Kilometer weit weg. Es ist, ja, man kann es kaum begreifen.
Ja, erklär uns doch mal bitte für alle, die wir uns nicht so genau damit auskennen, was genau du gebaut hast. Ich habe schon gelesen, dass das Europäische Service-Modul, an dem du ja beteiligt warst, das Überleben der Astronautinnen sichert.
Ja, ich habe das Subsystem mitgebaut, was Wasser bereitstellt. Also wir haben insgesamt 4 Wassertanks an Bord, das Trinkwasser für die AstronautInnen bereitstellt. Das wird dafür genutzt, um zu trinken, aber auch um Food, also um Essen zu rehydrieren, auch für, um die Augen auszuspülen im Falle eines Notfalls oder auch für andere medizinische Zwecke. Und dann halt Sauerstoff zum Atmen. Wir haben kein Luftaufbereitungssystem, das heißt, wir füttern immer nur Sauerstoff nach in die Kabine. Es wird nicht wieder aufbereitet und im Crewmodul wird dann das Kohlenstoffdioxid, was die AstronautInnen ausatmen, aufgefangen. Deswegen, genau, liefern wir einfach nur Sauerstoff.
Okay, das heißt, den ganzen Sauerstoff, den Sie brauchen, haben Sie schon dabei?
Ganz genau. Und noch mehr, deutlich mehr.
Das ist ja verrückt. Okay, du hast eben noch von Solarpaneelen gesprochen, die für dich irgendwie spannend waren zu sehen, ob die aufklappen oder nicht. Was hat's damit auf sich?
Genau, die Solarpaneele gehören zum ESM, also sind Teil unseres Systems und generieren den gesamten Strom für das Vehikel. Und das Besondere an diesem Event war, dass man klappt die Paneele aus und entweder es funktioniert oder es funktioniert eben nicht. Also man kann nicht nachsteuern. Das heißt, das ist sehr kritisch. Und es war ein voller Erfolg. Alle 4 Paneele sind ausgeklappt, können gesteuert werden. Wir können die Ausrichtung zur Sonne kontrollieren und liefern jetzt, wie erwartet, den Strom.
Ich habe gelesen, ein Teil des ESM schützt auch die Außenhülle gegen Mikrometeoriten und Weltraumschrott. Hattet ihr damit auch was zu tun?
Ja, genau. Das ist tatsächlich eines der Subsysteme, für das ich jetzt verantwortlich bin.
Du bist dafür verantwortlich, dass die Kapsel nicht mit Weltraumschrott kollidiert?
Nicht technisch gesehen auf einem Projektleitungslevel, aber ja, genau. Genau, das ist quasi so eine Hülle. Und wir haben im Prinzip das gesamte ESM geschützt. Es fliegen winzige Teile halt durchs Weltall und da gibt es immer das Risiko, dass wir davon getroffen werden. Man beobachtet das natürlich, genauso wie man auch sämtliche Teile, die im Orbit der ISS herumfliegen, beobachtet. Aber man kann halt nicht die kleinen winzigen Teile sehen. Aber dadurch, dass die extrem schnell unterwegs sind, haben die eine große Energie und können auch Schaden anrichten. Und deswegen schützen wir das ganze Vehikel.
Was ist jetzt im Moment deine Aufgabe? Jetzt ist ja die Rakete mit der Kapsel abgehoben.
Ich bin momentan noch in Bremen. Ich hatte eine sehr kurze Nacht, habe aber schon eine Schichtübergabe mitgemacht und mache momentan Backoffice-Support aus dem Homeoffice. Aber morgen werde ich mich auf den Weg in die Niederlande machen. Denn ich werde da auch in Schichtarbeit die Daten permanent evaluieren und schauen, dass die Systeme alle gesund sind.
Ach ja, okay. Das heißt, du würdest sonst auch mit den AstronautInnen in Kontakt treten?
Nein, also ich werde nicht direkt mit Ihnen sprechen. Die Organisation ist so aufgebaut, dass es ein Flight Operations Department gibt. Das ist das, was wir im Fernsehen sehen. Also die IngenieurInnen, die da an den Konsolen sitzen, Kommandos hochschicken, mit der Crew telefonieren. Das ist ein anderer Raum. Und dann gibt es den Mission Evaluation Room, wo die IngenieurInnen, die tatsächlich das Raumschiff gebaut haben, ebenfalls die Telemetrie sehen und konstant 24/7 alle Daten monitoren, evaluieren und mitverfolgen. Und wenn kritische Events passieren, wie zum Beispiel der Einschuss in die Transferbahn oder andere Sachen, dann sind alle mit dabei und evaluieren und geben Empfehlungen, ob das jetzt genauso ist wie erwartet oder nicht. Und sollten zum Beispiel auch unvorhergesehene Dinge passieren, dass wir live mit dabei sind und genau bewerten können, was da gerade passiert.
Was kann denn da so schiefgehen, wenn du jetzt unvorhergesehene Dinge sagst?
Naja, also wir haben ja schon gesehen, dass die Toilette ausgefallen ist kurz nach dem Start. Und das sind Dinge, die einfach passieren. Also wir testen hier auf dem Boden alles, was geht. Also jedes einzelne Equipment ist komplett durchgetestet. Aber wenn man dann den Start wirklich hinter sich hat, dann ist es nochmal eine ganz andere Sache. Und dann passieren halt solche Dinge, wie dass die Toilette eine Warnanzeige hat und dann arbeitet man da vom Boden und im Raumschiff mit da dran, das Problem zu beheben.
Bei dieser Mission jetzt an Bord sind Reid Wiseman, der Kommandant, Victor Glover, der Pilot und der erste Schwarze auf einer Mondmission, Christina Cook, Missionsspezialistin und die erste Frau auf einer Mondmission und Jeremy Hansen, auch Missionsspezialist und der erste Nicht-US-Astronaut auf einer Mondmission. Er ist nämlich Kanadier. Bei der Mondlandung, die für 2028 geplant ist, soll dann sogar ein Crewmitglied aus Deutschland kommen. Auf der Liste der möglichen KandidatInnen steht auch Matthias Maurer. Der träumt beim Start der Artemis II schon größer.
Wir Menschen wollen dauerhaft eine Präsenz auf dem Mond aufbauen. Das wird dann so ähnlich sein wie eine Forschungsstation in der Antarktis. Und dort können wir sehr viel Wissenschaft machen, sehr viel lernen. Und ich freue mich auf diese neue Ära.
Aber nochmal zurück zur Artemis II. Wie genau soll eine Mondumrundung jetzt zu einer Mondstation führen? Er kann es sagen.
Ich bin Michael Bücker. Ich arbeite seit über 10 Jahren als Raumfahrtjournalist und habe Astrophysik studiert. Und mein Beruf ist es zu wissen, was im Weltraum so los ist.
Ich kenne dich. Du hast doch heute Nacht vorm Livestream gesessen, oder? Wie aufregend war es?
Das war wirklich sehr aufregend. Ich habe seit 8 Jahren ungefähr auf diesen Flug gewartet, seit ich verstanden habe, dass der in dieser Form stattfinden soll. Und zwischendurch gab es auch immer wieder Zeiten, wo ich kaum glauben konnte, dass das wirklich passiert. Und dann war es gestern eben auch gleich ein Bilderbuchstart ohne große Verzögerung. Das war wirklich, wirklich bemerkenswert.
So, Artemis 1 bis 5, das jetzt ist die 2. Wir müssen das gerade mal sortieren. Was ist das für eine Reihe von Missionen?
Artemis ist in der griechischen Mythologie die Schwester des Gottes Apollo. Und Apollo war der Name für die Mission, mit denen die USA in den 60er und 70er Jahren zum Mond geflogen sind. Nun also Artemis, die Rückkehr zum Mond. Also das Programm, mit dem die NASA erneut Menschen zum Mond schicken will und erklärtermaßen auch länger dort bleiben. Artemis 1 war eine Mission ohne Besatzung, ein Test mit einem leeren Raumschiff sozusagen. Und Artemis 2 ist nun der Test mit eben diesem Raumschiff, das aber eine Besatzung trägt. Eine Besatzung von 4 Menschen, die den Mond umrunden. Die folgenden Flüge, Artemis 3 soll die Mondlandefähren testen, die zur Landung auf den Mond dann benutzt werden sollen. Artemis 4 soll dann die tatsächlich nächste Mondlandung werden. Das alles ist aber noch einigermaßen vage in der Zukunftsplanung, denn diese Mondfähren sind noch gar nicht gebaut. Es ist noch gar nicht klar, welche genaue Form die haben werden. Aber dieser Plan ist es, den die NASA jetzt ziemlich festgefasst hat.
4 Astronautinnen, also die jetzt auf dem Weg sind zum Mond, umrunden ihn, aber steigen nicht aus. Warum?
Es ist enorm riskant und es ist enorm komplex, tatsächlich mit Menschen auf dem Mond zu landen. Und deswegen macht man das nicht auf einen Schlag. Deswegen versucht man es nicht auf Anhieb mit neuen Gerätschaften, sondern man testet die Gerätschaften, die man dafür braucht, nach und nach. So ist es auch vor knapp 60 Jahren bei den ersten Mondflügen gemacht worden. Es gab reichlich Flüge, die mit Raumschiffen im All waren, die dafür bestimmt waren, zum Mond zu fliegen, aber dann doch nicht gelandet sind.
Die AstronautInnen, die sollen ja für eine kurze Zeit wirklich so hinterm Mond sein, ne? Ohne Kontakt zur Erde. Was könnte sie da erwarten?
Das ist eine Zeit, in der der Mond also mit seiner gesamten Masse zwischen der Erde und dem Raumschiff ist. Das ist eine Zeit, in der die Funkverbindung zwischen der Erde und dem Mond abreißt. Das heißt, man kann keine Rückfragen stellen. Die Astronauten sind auch auf sich gestellt, was das Verhalten ihres Raumschiffs angeht. Irgendwelche Fehlfunktionen oder irgendwelche Zweifelsfälle würden sich nicht mit den Daten, die sozusagen in Houston im Kontrollzentrum auflaufen, abgleichen lassen. Das ist natürlich eine durchaus heikle Zeit, eine mit einem etwas größeren Risiko als auf der übrigen Reise. Aber bis dahin, das wird in einigen Tagen sein, wird das Verhalten des Raumschiffs auch gut bekannt und gut erprobt worden sein, sodass die Astronautinnen und Astronauten da wahrscheinlich ohne Angst in diese Zeit gehen.
Stichwort Wettlauf mit China. Die USA, die wollen ja die Ersten sein, die jetzt ein zweites Mal so richtig landen auf dem Mond. China spricht davon, dass sie das für das Jahr 2030 planen. US-Präsident Donald Trump will, dass die NASA schneller ist und es bis 2028 schafft, also noch in seiner Amtszeit, hat er sogar per Dekret angeordnet. Ich habe mich gefragt, kann die NASA plötzlich schneller machen, nur weil Trump das will?
Auch bei den ersten Mondlandungen im vergangenen Jahrhundert war es ja die Rivalität mit der Sowjetunion, die ein wesentlicher Treiber für die NASA war. Das war der wichtigste Grund, warum die NASA das Risiko und auch diese enormen Kosten für die Mondlandungen auf sich genommen hat. Danach gab es eben lange Zeit keinen solchen Wettlaufpartner, wenn man so will. Die sowjetische Raumfahrt hatte die Mondfahrt aufgegeben, nachdem sie den USA gelungen war. Und beide Raumfahrtprogramme haben sich danach auf andere Ziele konzentriert. In dieser Zeit war die NASA auch sehr unentschlossen, ob es nun erneut zum Mond gehen sollte, ob man als nächstes zum Mars fliegen will. Es ging eine ganze Weile hin und her, bis nun tatsächlich China in den vergangenen 20 Jahren als ernsthafter Konkurrent auf den Plan getreten ist und allen klar wurde, dass es der chinesischen Raumfahrt zuzutrauen ist, tatsächlich aus eigener Kraft zum Mond zu fliegen. Und nun ist plötzlich wieder eine Wettlaufsituation da. Nun hat die NASA plötzlich wieder einen Anlass, diese enormen Kosten und auch die Risiken in Kauf zu nehmen, um eben diese Vorreiterstellung, die seit dem 20. Jahrhundert unangefochten war, nun auch behaupten zu können.
Ich habe gelesen, es geht auch darum, so da der Erste, die Erste zu sein. Also wer zuerst auf dem Mond ist, könnte da das Sagen haben, die Macht über die Ressourcen. Was liegt da denn eigentlich rum, was uns interessiert?
Ja, das ist eine komplizierte Situation, denn es gibt völkerrechtliche Verträge, die regeln, wie das Verhalten auf dem Mond sein sollte. Das ist ganz grob vergleichbar mit der Antarktis, wo es ja eigentlich keine Gebietsansprüche und keine Hoheit über die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes gibt. Aber die USA haben ein eigenes Vertragswerk ins Leben gerufen, die sogenannten Artemis Accords. Das sind Verträge, die durchaus eine wirtschaftliche Nutzung des Mondes vorsehen und die auch gewisse Mechanismen bieten, um so etwas Ähnliches wie Gebietsansprüche Gebietsansprüche geltend zu machen. Die Ressourcen, die dort sind, sind vor allem welche, die man braucht, um vor Ort auf dem Mond eine Basis aufzubauen. Das Wichtigste ist zweifellos Wasser. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Wasser im Mondstaub gebunden ist, in irgendeiner Form. Es könnten kleine Eiskörnchen sein, es könnten aber auch nur einzelne Wassermoleküle sein, die im Gestein mit feststecken. Vielleicht sind es aber auch Eisklumpen, die sich an bestimmten Stellen unter der Oberfläche finden. Das ist noch nicht restlos ergründet. Und wenn man an dieses Wasser käme im Mondboden, dann könnte man damit eine Basis mit Wasser versorgen. Man könnte das Wasser chemisch aufspalten, hätte dann einen Grundstoff für Raketentreibstoff und auch Sauerstoff zum Atmen. Das sind also Dinge, die sehr, sehr nützlich sind, auf der Mondoberfläche zu haben, wenn man dort mit Menschen länger arbeiten will. Denn ansonsten müsste man sie zu enormen Kosten und mit einem riesigen Aufwand von der Erde nachliefern. Wirtschaftlich nutzbare Ressourcen, wie zum Beispiel wertvolle Metalle oder auch das vielbesagte Helium-3, ein Stoff, der theoretisch in zukünftigen Fusionsreaktoren zur Strom- und Wärmegewinnung genutzt werden könnte. Das sind alles eher Zukunftsvisionen. Da gibt es noch keine wirtschaftlichen und keine konkreten technischen Vorstellungen, wie man das tatsächlich eines Tages nutzen könnte. Aber man denkt natürlich in der Raumfahrt auch weit in die Zukunft und deswegen sind das alles interessante Themen.
Annemarie Lohse hat übrigens auch einen Song geschrieben über die Artemis-Mission, um zu inspirieren. Und um Danke zu sagen.
Das Team hat mich einfach dazu inspiriert, diesen Song zu schreiben, um ja dem Team etwas zurückzugeben. Aber vor allen Dingen auch mit dem Gedanken, warum fliegen wir überhaupt zum Mond? Und einer der Aspekte ist halt auch, die nächsten Generationen zu inspirieren. Hoffentlich auch viele junge Frauen, Mädchen dafür zu begeistern, Technik zu studieren oder vielleicht sogar eine astronautische Laufbahn einzuschlagen. Ich denke da auch so ein bisschen an meine kleine Schwester, die auch in dem Musikvideo mitgespielt hat, und wünsche mir, dass sie und andere Mädchen da die Inspiration hernehmen, ihre Träume zu verfolgen, egal wer sie entmutigt.
Zum Thema Artemis 2 habt ihr gerade die neue Podcast-Folge von unserem Nachrichten-Podcast Unboxing News gehört. Ilka Knigge hat sich hier mit Team um diese Folge gekümmert. Und ja, wenn ich sage Nachrichten-Podcast, erscheint das natürlich auch immer noch mal als Podcast. Das heißt, wenn ihr das hier um 7:30 verpasst habt oder es auch noch mal hören wollt, geht. Unter anderem zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App und wo ihr sonst so gerne eure Podcasts hört. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, ich bin Caro Nieder und hier geht's jetzt weiter mit Disclosure, mit She's Gone, Dance On, für alle, die vielleicht gerade in so einer kleinen Trennungsphase stecken und denken, ich muss jetzt mal nach vorne gucken, ich will das jetzt mal loslassen, ich will jetzt mal tanzen gehen. Dafür ist Disclosure